Die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung hat eine lange Geschichte.
Ganz oft kommen die Frauen zu uns, weil sie halt einfach medizinische Probleme haben. Es gibt Frauen, die haben wirklich auch von den einfachsten körperlichen Vorgängen jetzt nicht wirklich viel Wissen.
Es ist diese fehlende Aufklärungsarbeit, das dann macht den Unterschied.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit darf ich Sie aufs Allerherzlichste willkommen heißen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer sehr, dass Sie zuhören. Ja, vor allem, ja, bei uns steht heute ein Thema, eine Form der Misshandlung im Zentrum, die tatsächlich in vielen Ländern dieser Welt, wie soll man sagen, zu einem, ja, Ritual gehört. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute über weibliche Genitalverstümmelung. Man spricht in dem Zusammenhang auch oft von Beschneidung. Und das sind wirklich unglaubliche Zahlen. Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 200 Millionen Frauen und Mädchen betroffen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das medial viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und deshalb, ja, freue ich mich umso mehr, dass wir das heute hier mal, wie sagt man, hinterm Vorhang hervorholen. Und ich begrüße dazu großartige Gäste. Ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Herzlich willkommen, Umaima El Jelede. Du bist Ärztin und Chirurgin und im Frauengesundheitszentrum FEM Süd in Wien als Beraterin tätig. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Hosting und die Interesse an das Thema weibliche Genitalverstümmelung.
Ja. Dein Schwerpunkt liegt eben ganz klar in der Beratung bezüglich, ich spreche es jetzt einmal auf Englisch aus, dass wir das gemacht haben, Female Genital Mutilation, kurz FGM. Und wir werden aber in weiterer Folge auch immer wieder von FGMC sprechen. Und das C steht dann für Cutting, habe ich das so richtig ausgedrückt. Ja. Und ich begrüße sehr herzlich die Eva Tiefengraber-Pöltl von der FGMC-Koordinationsstelle des Roten Kreuzes Steiermark. Hallo, liebe Eva.
Hallo und auch vielen Dank, dass ich da ein bisschen was beitragen kann.
Sehr, sehr
cool. Zu diesem Thema.
Vielleicht bevor wir loslegen, erzähl uns ganz kurz FGM-Koordinationsstelle. Das ist ja österreichweit, oder?
Ja, genau. Die FGMC-Koordinationsstelle ist eigentlich ein Zusammenschluss vom Frauengesundheitszentrum FEM Süd, vom österreichischen Roten Kreuz, von den Frauengesundheitszentren Linz und Salzburg und dem Männergesundheitszentrum MAN in Wien. Ziel ist es ganz einfach, dass man österreichweit wirklich Anlaufstellen für Betroffene schafft.
Gut, dann legen wir mal los. Umaima, ich würde mit deiner Geschichte ganz gerne anfangen, einfach damit wir da ein bisschen einen besseren Eindruck bekommen. Du bist im Sudan geboren, hast in Libyen Medizin studiert, dann wieder zurück und 2004 bist du dann aus dem Sudan geflüchtet. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was über deine Geschichte und wie es dann weitergegangen ist.
Ja, es ist erst die Fluchtentscheidung zu treffen. Es ist nicht einfach. Es ist sehr schwierig und aber war wichtig für mein Leben und mein Mutterleben zu retten. Wenn man fluchtet, dann nach der Flucht beginnt ein neuer Abschnitt seines oder meines Lebens, wenn ich jetzt über mich reden, viele Herausforderungen, Sprache, Kultur, und es war eine schwierige Zeit, aber eine Hoffnungszeit, dass ich mich wieder als Mensch zu entdecken, zu finden, Platz für mich zu finden, Fuß zu fassen und auch die Schwierigkeiten, nicht alles Schwierigkeiten zu sehen, aber nur Herausforderungen, die ich auch überleben kann.
Ja, wow.
Das war so.
Ja, heute arbeitest du in Wien, setzt dich sehr als Ärztin für Frauen aus afrikanischen und arabischen Communities ein. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass du viel in der Muttersprache kommunizieren kannst, weil die Sprachbarriere ist oft in der Beratung ein ganz wesentliches Thema. Da kommen wir dann auch später noch zu sprechen.
Ja, vielleicht eine kleine Korrektur. Das war die Herausforderung auch, dass man sein Leben irgendwo neu jetzt zu bauen oder mit anfangen. Ich darf noch nicht mich als Ärztin oder Doktor nennen. Ich kann sagen Medizinerin, weil es hängt ab von Nostrifizierung und etc. Und ja, ich arbeite als gesundheitliche Beraterin, psychosozial Beraterin.
Und Medizinerin.
Leitung und Medizinerin.
Gut, dann haben wir das jetzt, damit da alle zufrieden und glücklich sind. Aber du hast recht, das muss natürlich kurz gesagt sein. Okay. Dann tauch mal einfach gleich mal rein ins Thema, einfach damit wir mal wissen, worüber wir überhaupt reden. Was ist denn eigentlich weibliche Genitalverstümmelung genau? Welche Verfahren umfasst das Ganze, Eva?
Bei FGMC unterscheidet man prinzipiell einmal vier verschiedene Typen. Ich möchte es jetzt nicht der Schwere nach einordnen, sondern es hat jeder Typ eigentlich auch seine Nachteile mit sich. Ja. Es fängt an vom sogenannten Typ 1 Beschneidung, die sogenannte Sunna, wo zum Beispiel Klitorisvorhaut oder Klitorisspitze und oder entfernt wird. Dann in Abstufungen Typ 2 zum Beispiel, wenn auch noch die kleinen Vulvalippen entfernt werden. Dann bis hin zu Typ 3, wo eben wirklich Klitoris entfernt wird, die kleinen Vulvalippen, großen Vulvalippen und die Frau dann verschlossen wird. Das ist die sogenannte Infibulation. Es gibt dann noch den Typ 4, da fasst man so alle möglichen anderen Modifikationen zusammen. Das können Piercings sein, Einstechungen, Ritzungen, Verätzungen, also alles Mögliche. Dieser Typ ist auch recht interessant, weil da hat man auch ein bisschen so einen Kontext, auch wenn man zum Beispiel über Piercings redet, Intim-Piercings, ja, da verschränkt sich das dann schon ein bisschen. Ja, kulturell, sage ich mal. Also das ist was uns nicht ganz so fremd ist. Ne? Also die Idee, die Vulva zu modifizieren, ist ja durchaus bei uns auch da.
Also es ist weit verbreitet.
Genau, ja.
Weiter verbreitet. Seit wann gibt es diese, ich nenne es jetzt mal grausame Praktik? Und welche Länder haben da den höchsten Anteil an Frauen und Mädchen, die beschnitten wurden und werden?
Ja, die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung ist nicht neu und hat eine lange Geschichte, die mehrere tausend Jahre zurückreicht. Die genaue Herkunft der Praxis kann man wirklich nicht sagen, es ist schwer zu bestimmen. Aber es gibt es historische Hinweis darauf, dass es FGM bereits in Ägypten antiken
begonnen, Kultur gegeben hat.
Oder gegeben hat. Länder, ich kann so fangen von Kontinent, zum Beispiel in Afrika, ist auch sehr unterschiedlich, die Prävalenz von weiblicher Genitalverstümmelung in den Ländern, wo es praktiziert. In Afrika zum Beispiel, Somalia und Ghana zum Beispiel, es ist über 98%. Die Frauen und Mädchen, die dort leben, heute auch von betroffen sind. Sudan, Ägypten, Djibouti, es ist über 90%. Und kann sein auch dann Länder wie Äthiopien zum Beispiel, Sierra Leone, es ist zwischen 50-90%. Natürlich dann kommt Asien, es ist gering. Zahlen, aber trotzdem ja zum Beispiel in Irak, in Jemen über 50%, Malaysia, Indonesien, Teil von Indien ist es auch praktiziert. Es ist sehr weit praktiziert.
Ja, und dazu kommt ja auch, jetzt leben wir in Zeiten von großer Migration. Welche Rolle spielt die Migration?
Ja, natürlich, die Migranten bringen ihre Kulturen und ihr Leben mit. Und sie wollen das als Sicherheit auch dann weiter praktizieren oder darüber denken auch. Darum FGM, ich sehe FGM, es ist nicht nur eine Sache, die betroffen, die betroffene Generation, die als erste Generation oder so, aber es ist auch für die zweite Generation, die hier leben, die Risiko, dass sie auch FGM, von FGM betroffen zu sein, ist sehr groß. Ja, darum ist es ganz wichtig, diese Arbeit zu leisten.
Also das heißt, auch in Österreich gibt es hier Zahlen?
Ja, natürlich. Es ist weltweit, wie Sie gesagt haben, es ist über 200
Millionen. Wir können Millionen. Per Du sein.
Wie du gesagt hast, über 200 Millionen und 1000 Millionen Menschen.
200 Millionen.
Millionen Mütter und Frauen betroffen sind. Aber in Europa leben circa 600.000 Frauen mit drin davon betroffen und 190.000 sind bedroht. In Deutschland leben über 103.000 Frauen mit drin, die von FGM betroffen sind, und die über 100.000 sind unter Risiko. Über 5000 sind unter 18 Jahren. Mhm. Ja? Und natürlich in Österreich ist es über 11.000 Frauen mit davon betroffen. Jährlich kommen ungefähr, Schätzung der Gesundheitsministerien, ungefähr 100 Frauen und Mädchen, die davon betroffen sind. Und die Risiko ist sehr hoch, auch in Österreich.
Jetzt gibt es aber in Österreich eine ganz klar rechtliche Lage diesbezüglich. Wie schaut denn die genau aus?
In Österreich ist es definitiv verboten, ja, gesetzlich. Es ist der Tatbestand der schweren Körperverletzung. Da kommt dann schon einiges an Strafausmaß da hinzu. Es ist aber so, dass es, glaube ich, bis jetzt haben wir noch keine Fälle wirklich, die zur Anzeige gebracht worden sind. Das unterscheidet uns noch ein bisschen von anderen europäischen Ländern, wo schon einiges an Fällen wirklich auch angezeigt wird. Es sind die europäischen Länder auch recht unterschiedlich in ihrer Strategie, wie sie es verfolgen. Es gibt Länder, zum Beispiel die Schweiz, die verfolgt das Ganze sehr, sehr restriktiv. In Österreich, wie gesagt, gibt es noch keinen Fall, der zur Anzeige gekommen wäre. Aber man muss halt auch dazu sagen,
das heißt aber nicht, dass es es nicht gibt.
Genau. Und was man halt auch beachten muss, Österreich ist jetzt für diese Migrantinnen jetzt noch, das hat noch nicht so eine lange Geschichte wie zum Beispiel andere Länder, wie Frankreich zum Beispiel, die haben einfach schon Migrantinnen aus diesen Ländern, wo das vorkommt, die haben es schon viel länger.
Mhm. Prinzipiell, wie seht ihr das? Was bringen diese Verbote, diese Gesetze? Ich meine, natürlich muss man das haben, das verstehe ich schon, aber macht das Sinn? Also ist es dann, die Gefahr ist doch dann groß, dass es dann irgendwo im Hinterkammerl, weiß ich nicht, schlecht durchgeführt wird. Keine Ahnung.
Ich glaube, also ich halte es grundsätzlich natürlich für sehr wichtig, dass es dieses Gesetz gibt.
Logisch.
Also man muss sich klar äußern dazu. Ob es jetzt wirklich was bringt, sei dahingestellt, weil wie gesagt, es passiert sehr viel im stillen Kämmerchen, heimlich. Unsere Strategie ist einfach, unsere gemeinsame ist eigentlich, wir wollen durch Aufklärung ganz viel erreichen. Ja. Durch Aufklärung, durch Diskussion. Einfach, es geht darum, dass man die Einstellung zu FGM ändert. Ja. Dass man mit den Frauen arbeitet gemeinsam. Aber wir kennen das aus anderen Bereichen. Wenn es irgendwo nur eine Strafe gibt, ja, dann heißt es noch nicht, dass man dann das nicht macht. Ne. Sondern es geht darum, einfach im Denken was zu ändern.
Wir müssen auch den Unterschied auch kennen. Gesetze in Europa sind sehr gut, weil dann die Migrantinnen beachten sehr gut und sie haben Angst vor Gesetzen und so. Es ist auch sehr ernsthaft, die Gesetze in Europa, aber in den Ländern, wo FGM praktiziert, obwohl gibt es Gesetze seit lang, lang, lang Jahren, aber FGM ist noch praktiziert. Ja, und es ist diese fehlende Aufklärungsarbeit, ja, das, was wir hier machen, wie die Eva gesagt hat, ja, das dann macht den Unterschied. Mhm. Ja, glaube ich, ich bin mir 100% sicher, dass die Aufklärung macht besser in Bekämpfung von FGM als das Gesetz alleine. Mhm.
Mhm. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Welches Ziel soll FGMC eigentlich verfolgen? Also warum macht man das? Was ist der Sinn?
Ja, es gibt unterschiedliche Gründe hinter FGMC, ja, wo es praktiziert ist. Mhm. Es gibt zum Beispiel sexuelle Gründe. In westlichen Ländern sagt man Kontrolle über Frauensexualität. Mhm. In den Ländern, wo FGM praktiziert, sagt man Schutz vor Frauen. Ja, das ist wahnsinnig schwierig zu verstehen.
Das sind wir schon mittendrin in der Betrachtung, ne,
von genau, den Zeiten. Und das ist die Werte, die hinter FGM. Wenn man lebt in den Ländern, wo Jungfrau zu sein, ist ganz wichtig als das Leben selbst, dann FGM hat sehr gute Werte. Es ist auch eine Gesellschaft und Geschlechtsidentität. Es bedeutet, dass ich habe gute Zukunft. Ich finde einen guten Mann in meiner Community, in meiner Gesellschaft und mein Brautpreis die Sicherheit von meinem Leben.
Es ist also ich muss verheiratet sein, genau, um einfach existieren und leben zu können. Und meine Chancen, einen guten Ehemann zu bekommen, sind größer, wenn ich beschnitten bin.
Und finanziell auch. Der Brautpreis, weil Brautpreis ist es nicht verkaufen für Frauen, wie es hier gesehen, in den Gesellschaften, wo FGM praktiziert zum Beispiel, es ist Sicherheit für ihre Zukunft, finanzielle Sicherheit. Und wenn wir das verstehen, dann versteht man, wie tief ist FGM in solchen Gesellschaften.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, Sauberkeit und rituelle Reinheit.
Ja.
Das wird auch sind auch Gründe. Was ist rituelle Reinheit?
Rituelle Reinheit, das ist Vergleich mit männlicher Beschneidung. Mhm. Es ist etwas heilig ist. Und wie die Männer beschnitten sind, sollen auch oder müssen auch die Frauen beschnitten. Und Sauberkeit, es ist oft gesehen, dass weil es ist fehlende Information über Frauengesundheit, die Monatzyklus, dieser Fruchtbarkeitszeiten, ja, es ist gesehen, als etwas schmutzig ist. Ah. Im Sinn von diesem Ausfluss aus die Vagina, es ist etwas anders gesehen in die Gesellschaften, wo gibt es keine Aufklärung über Frauengesundheit.
Mhm. Aber gibt es wirklich eine Religion, die FGM sie empfiehlt?
Also eigentlich nicht, wenn man die Bibel liest oder Koran oder was, aber die Leute, weil es ist, das wird vermittelt durch Imamen, durch Bischof, durch mehrere Leute, die engagiert sich in Religion, in Richtung. Natürlich das so vermittelt, dass es ein Teil von Religion. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist
fest
es kein.
Geschrieben ist es
überhaupt
ist es,
nicht.
Ist es eigentlich nicht, ja. Fakt ist ja, und das ist mir im Zuge der Recherche dann, ja, es ist eh so klar, aber ich hatte es eigentlich überhaupt nicht am Schirm, dass die Frauen, die zu euch kommen, ihre Verletzungen ja gar nicht als Verletzungen zum Teil wahrnehmen, sondern es ist einfach ganz normal, diese Schmerzen zu haben, diese Beschneidung zu haben. Wie reagieren die denn dann, wenn ihr die aufklärt, dass das eben einfach nicht normal ist?
Also es ist ganz wichtig einmal zuerst, also die Frauen, die zu uns kommen, man darf sich das nicht als homogene Masse vorstellen. Ja, es ist so unterschiedlich. Ja. Es gibt Frauen, die sind schon sehr gut darüber aufgeklärt. Es gibt Frauen, die haben wirklich auch von den einfachsten körperlichen Vorgängen beim Frauenkörper jetzt nicht wirklich viel Wissen darüber. Das heißt, man muss immer schauen, was ist da schon an Wissen vorhanden. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, wenn sie einmal zu uns kommen, dann ist eh schon einmal ein bisschen was passiert. Das ist, dann sind sie nicht mehr vielleicht ganz neu in Österreich, dann haben sie vielleicht schon ein bisschen was gehört. Wenn Frauen ganz neu kommen, dann kann es schon durchaus sein, dass es für sie erstaunlich ist, wenn sie dann draufkommen, dass es Frauen gibt, die nicht beschnitten sind. Ne? Weil in ihrer Welt, wo sie herkommen, ist FGMC die Normalität. Ja? Und das sind eigentlich unbeschnittene Frauen das, was außergewöhnlich ist. Ne?
Und was sagst du dann? Also weißt du, wie sagst du, aha, ja, aber bei uns, nein, das ist, wie kann ich mir so ein Gespräch vorstellen?
Naja, ich reagiere natürlich immer auf das Anliegen, das die Frau hat. Ich sage einmal, ganz oft kommen die Frauen zu uns, weil sie halt einfach medizinische Probleme haben. Da muss ich halt auch sagen, man muss auch schauen, zum Beispiel das mit medizinischen Problemen ist meistens bei den Frauen aus Somalia, weil die eben Typ 3 infibuliert sind und das bringt einfach sehr viele medizinische Probleme mit sich. Da sage ich einmal, da haben wir schon einmal einen guten Anknüpfungspunkt. Dann hat sie, okay, dann hat sie medizinische Probleme. Dann schauen wir mal, wir schauen dann, dass die Frauen dann einmal mitkommen zu unserer FGM-Ambulanz, zur Untersuchung. Für viele Frauen ist das die erste Untersuchung überhaupt, gynäkologische. Mhm. Es haben ja einige Klientinnen gesagt, zum Beispiel somalische Klientinnen, vor der Geburt, ja, bevor eine Frau ein Kind kriegt, geht sie nicht zum Gynäkologen oder zum Arzt oder wird nicht ganz, ganz selten untersucht halt. Ja. Mhm. Das heißt, da schauen wir mal. Und dann können wir anknüpfen. Ja, was braucht sie medizinisch? Vorsichtig einmal Gespräche führen. Vielleicht der erste Besuch bei der FGM-Ambulanz ist vielleicht nur mal, vielleicht mag sie sich gar nicht untersuchen lassen. Ist auch okay, dann soll sie ihre Beschwerden schildern. Ja. Dann kriegt sie vielleicht irgendwann Schmerzmedikamente und dann schauen wir, dass wir gut in Kontakt mit ihr bleiben.
Einen neuen Termin vereinbaren und so weiter, dass sie einfach präsent einfach ist, oder?
Genau, und was man auch nicht vergessen darf, es sind ja bei diesen Frauen dann, es ist ja nicht nur, die Frau besteht ja nicht nur aus FGM, ja, sondern da hängt ja ganz, ganz viel dran. Und so schaut da unsere Beratung aus. Also wir machen jetzt nicht nur das Medizinische und das Berater, also das rein auf FGM, das Beraterische, sondern wir schauen, was die Frau noch braucht. Weil unser Ziel ist es ja eigentlich, dass die Frau ein möglichst selbstständiges Leben leben kann. Ja. Weil ganz einfach auch ganz klar ist, wenn eine Frau sich gegen FGM dann ausspricht, dann braucht sie schon einen gewissen Rückhalt, ja, und dann braucht sie ja eine gewisse Sicherheit, weil das darf man auch nicht vergessen, wenn sie eine Frau wirklich dagegen ausspricht, das kann auch ganz, ganz schwerwiegende Konsequenzen in ihrer Community haben. Ja. Und die Communities sind auch da in Österreich sehr stark, die haben sehr viel Einfluss und deswegen muss man auch schauen, dass man die Frauen passend unterstützt.
Von wo bis wohin gehen eigentlich diese Verletzungen und in weiterer Folge? Also wie 20 Jahre später, sage ich mal. Also kann man das irgendwie einordnen? Also
es hängt ab von Formen von weiblicher Genitalverstümmelung. Zum Beispiel, wenn es das, wie die Eva gesagt hat, erste Form von Beschneidung, Gelitroktomie, wie nennt man in unseren Ländern Sunna, dann die Beschwerden sind nicht so sehr stark, körperlich, physisch. Es ist mehr psychische Beschwerden und auch dann etwas betrifft Sexualität. Mhm. Weniger Lust auf Sexualität, bis gar kein Lust auf Sexualität. Und dann kommt die zweite Form, Exzision, wo dann mehr Gewebe wird entfernt, ja, die Klitorisspitze und die kleine, die Labia minora zum Beispiel und dann zugenäht, dann die Beschwerden gehen mehr mit Regelblutung, es dauert sehr lang, dann ist es schmerzhaft und natürlich auch Sexualität ist ein Problem bei Frauen, bis zum die extremste Form der weiblichen Genitalverstümmelung in Fibulation, wo dann die alle äußeren Genitalien, weiblichen Genitalien sind entfernt und dann zugenäht, ja, dann kommt die wirklich Beschwerden, die betrifft das ganze Sache von Sexualität bis Harnwegentzündung, bis Unterleibschmerzen, bis dann Hochrisiko vor Geburt, kann sein Wüsteln etc. Dann ist es wirklich sehr große Komplikation verbindet mit dieser Form.
Wie oft kommt es in Österreich zu Rückoperationen und was lässt sich überhaupt verbessern?
Gott sei Dank, jetzt haben wir mehrere FGM-Ambulanzen. Ja. Mhm. Früher war nur in Wien, in Klinik Landstraße, AKH und Klinik Otterkring. Aber jetzt haben wir überall, haben wir auch in Hallein und auch in Linz und in Graz, wie ich weiß,
Tirol.
Mhm. Und so damit können wir nicht genau sagen, wie viel Rückoperationen, aber kann sein über 100 pro Jahr. Ja, weil es ist verschiedener FGM-Ambulanzen und dann in jeder FGM-Ambulanz, weil es ist drinnen in einem Spital, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Frauen die Rückoperation zu machen. Ja.
Jetzt läge natürlich auf der Hand, dass wenn mir das widerfahren ist, dass ich mir das für meine Tochter nicht wünsche, wenn ich diesen Leidensweg da durchmache, da denke man, mein Kind soll es besser haben. Das ist aber oft nicht der Fall.
Es ist nicht der Fall, weil sie denken, hier in Österreich so, weil sie haben schon nach sie in die Schule über Frauenkörper, Frauengesundheit, was bedeutet Menstruation, was betrifft den Monat, Zyklus etc. Aber in die Länder, wo FGM praktiziert, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel über Sudan rede, weil ich komme aus dem Sudan, dann diese Sache ist nicht so klar. Mhm. Ja, dann entscheide ich nicht aufgrund mein Wissen über Gesundheit. Ich entscheide über mein Grundwissen über was gut für meine Tochter. Also das und wieder dieselbe Geschichte, ja.
Familie,
Frau zu
Herkunft.
Sein, ein Heirat, guter Partner, ein guter Brautpreis etc. zu finden.
Aber das heißt, genau da setzt ihr ja natürlich auch an, ne? Weil du hast vorher auch von Zahlen gesprochen, wo Mädchen gefährdet sind. Das sind genau diese Mädchen. Wie geht's ihr da vor, dass das eben einfach nicht der Tochter dann auch passiert?
Ich glaube, also ziemlich das Wichtigste bei unserer ganzen Arbeit ist eigentlich die Arbeit mit der Community durch unsere Community-Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Das ist so quasi, durch das kriegen wir eigentlich den Draht und dadurch wird Information wirklich am besten weiterverbreitet. Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Beratungsgespräch eine Frau aufkläre über die Folgen und so weiter, hat's doch einen ganz anderen Output, als wenn zum Beispiel jemand wirklich aus der Community dagegen auftritt in der Sprache, ja, das vermitteln kann, kulturell mit diesem ganzen kulturellen Know-how das vermitteln kann.
Das heißt, viel stärker. Ne?
Genau. Und das sieht man auch. Wirklich in Wien läuft die Community-Arbeit, zum Beispiel in der somalischen Community, schon wunderbar. Schon unglaubliche Erfolge auch bei der Männerarbeit, ja, was ja auch ganz wichtig ist, ne, dass man die Männer überzeugt.
Gleich drauf,
und,
genau, drauf zu sprechen
beziehungsweise
kommen.
Aufklärt die Männer, ne, gar nicht so viel überzeugen. Oft reicht es einfach schon, wenn man sie aufklärt, ja, und ihnen sagt, was da eigentlich passiert, weil da herrscht auch nicht, da gibt es auch nicht so viel Wissen.
Und diese Frauen, die dann so als Multiplikatorinnen zu sehen sind, die werden dann nicht in irgendeiner Form gedisst, sage ich jetzt mal. Also ne? Da gibt es ja dann wahrscheinlich verschiedene Fraktionen, oder? Also das erfordert schon auch sehr viel Mut, sich da dagegen aufzulehnen, oder?
Wenn ich ein bisschen zurück mit der Gesichterarbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung in Österreich, ja, wir haben im Frauengesundheitszentrum FemSud 2007 angefangen, ja. Ja. Wir haben angefangen mit Vernetzung mit der Community, Aufklärung, Erklärung, was bedeutet Frauengesundheitszentrum, was bedeutet Beratung, was bedeutet Frauengesundheit etc., bis wir auf FGM-Thema gekommen sind. Ja, das hat wirklich von uns Zeit, hat uns Zeit gekostet. Und danach dann haben wir gesehen, welche Herausforderungen die Community und was braucht die Community. Ja? Die Herausforderung war genau, was Sie jetzt beschreiben. Es ist schwierig, dass man die außer der Community etwas drin in die Community halten. Dann haben wir die BIRS-Projekte. In 2018 haben wir 24 Frauen aus verschiedener praktizierender Community gebildet, damit sie in ihrer Community so arbeiten. Das war sehr sensitiv Ausbildung, weil wir müssen auch diese Frauen schützen. Wenn wir diese Frauen sagen, geh und arbeite in der Community gegen FGM, sie werden ausgeschlossen. Ja, und dann verlieren wir die ganze Arbeit. Ja, es war sehr vorsichtig, kultursensibel, sagen wir Ausbildung für die Peers. Und dann 2019 haben wir die Möglichkeit auch bekommen, dass wir die Männer auch ausbilden. Wir haben 18 Männer von verschiedenen praktizierenden Ländern mit verschiedener Hintergrund, Bildung, Herkunft, Land, Religion und alles. Und diese Männer jetzt durch die FGM-Koordinationsstelle arbeiten auch in ihrer Community weiter.
Ach, das ist ja natürlich ganz wichtig dann, oder? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr diese Männer erreicht? Sind die aufgeschlossener, jünger als irgendwelche? Warum sagen die, ja, das ist zwar jetzt jahrhundertelang praktiziert worden, aber nein, das kann es nicht sein, wir wollen das anders machen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Durch meine Arbeit mit der Community, es war die 12 Jahre, weil ich habe angefangen 2007. 2019 haben wir die Ausbildung oder die BIRS-Bildung gemacht. Ich habe sehr gut Kontakt in verschiedenen Communities. Und es ist auch mein Community, sage ich. Ja, ich bin aus dem Sudan. Sudan ist ein afrikanisch-arabisches Land. Ja, und wir sind akzeptiert in die beiden Gesellschaften, die afrikanischen und arabischen Gesellschaften. Ja. Ich habe gesucht, nämlich die sehr geschlossenen Gesellschaften, habe ich die Männer von dort gebracht für die Bildung, damit wir das gewinnen. Es war von Anfang nicht leicht, weil die Resistenz ist sehr hoch, ja. Sie haben mir schon gesagt, wir lassen unsere Frauen nicht so. Ja, wir werden sagen, das ist ganz wichtig, die FGM. Es ist Teil unserer Kultur, Teil unserer Religion.
Also abwehrend am Anfang, total.
Ganz, total, ja. Und dann habe ich gesagt, genau das, was ich will, ja, sagen Sie das in dieser Ausbildung, damit diese Leute auch verstehen, um was geht es, ja. Und dann nach 3 Monaten in dieser Ausbildung oder 2 Monaten, sie haben ihre Meinung geändert, ja. Ich glaube, dieser Kontakt mit der Community, und das hat die Eva auch gesagt, ist ganz wichtig. Mhm. Wenn man sehr gut Zugang zur Community hat, dann alles ist leicht.
Aber du hast gesagt, jahrelange Arbeit,
ja, natürlich,
Jahre
und natürlich ist
und es ist Zeit. Ist doch viel Jahre liegen da noch vor uns. Wo stehen wir denn da in deinen Augen, Eva, in Österreich gerade? Wie funktioniert, wie gut sind die Früchte eurer Arbeit?
Ich kann ja hauptsächlich jetzt quasi von der Arbeit an der Peripherie berichten. Also wir haben Wien, das ganz einfach schon lang an dem Thema dran ist, und wie man eben hört, da gibt es schon ganz viel, ja, da besteht schon sehr viel Dank auch natürlich der vielen Arbeit, die da geleistet worden ist. Uns in der Steiermark, uns gibt es jetzt seit 3 Jahren zum Beispiel, und ich merke schön langsam, ja, dass es wirklich, dass wir wirklich jetzt eine dezidiert Beratungsstelle für FGMC sind. Alles, was jetzt davor so gelaufen ist, war natürlich auch schon jetzt Beratung zum Thema FGMC, aber ganz, ganz viel Vorarbeit. Und es hat auch ganz viel daraus bestanden, dass ich versucht habe, mich zu orientieren in den ganzen Communities, die es gibt, ja, in Graz jetzt in dem Fall. Und auch zu schauen, wer sind eigentlich so die wichtigen Personen in der Community.
Wie gibt's kommst jemanden? Du da rein? Ne?
Als mit ganz viel Reden, Fragen. Ja, das ist sowieso, komisch, aber es war für mich war es am Anfang so ziemlich wirklich die schwierigste berufliche Aufgabe meines Lebens, die ich bis jetzt gehabt habe. Ganz einfach deswegen, weil ich nicht zu diesen Kulturen gehöre. Ich habe irrsinnige Bedenken gehabt am Anfang. Es hat sich aber herausgestellt, es funktioniert eigentlich schon auch, ja, mit mir. Ich brauche aber trotzdem meine Mitarbeiterinnen aus den Communities. Also ich so ein bisschen als die herumschaut und koordiniert und so weiter, das passt ganz gut. Aber die Fühler in die Communities, das sind meine Mitarbeiterinnen.
Warum hast du dir genau das ausgesucht?
Weil das heißt, es war Zufall.
Deine größte Challenge.
Es war Zufall. Ich habe mich eigentlich ursprünglich für eine andere ausgeschriebene Stelle beworben, und dann habe ich aber erfahren beim Bewerbungsgespräch, dass diese Stelle auch gerade zu haben wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ja dann, das klingt total interessant. Das Thema hat mich immer schon fasziniert, und ich bin Sozialarbeiterin, und ich habe immer sehr viel im Frauenbereich gearbeitet. Traumabereich habe ich auch gearbeitet. Das heißt, es hat schon ganz gut gepasst, ja. Also so meine Grundausstattung das Thema. Aber es war natürlich am Anfang, hat einiges an Reflexion und so weiter gebraucht, damit ich mich in die Rolle einmal hineinfinden kann.
Apropos Rolle, ich denke mir, ganz wichtig ist, dass man natürlich da niemanden anprangert, ne? Dass man verständnisvoll ist, ne? Dass man jetzt, oder? Das sind so Zugänge, dass man vielleicht irgendwie an die Leute.
Ja, definitiv. Und man muss halt auch sagen, man muss halt einmal schauen, was man an Ressourcen
Entschuldige,
hat.
Entschuldige, nur meinen Gedanken jetzt noch weiter, weil es ist für uns als Westen ja ein leicht, sowas zu verurteilen, ne? Also es ist ganz klar, dass wir das verurteilen, ne?
Ja, aber die Frau verurteilen wir nicht.
Nein, natürlich nicht die Frauen. Das ist eh klar. Aber ich meine, aber das wäre zu leicht, ne? Weil wir sind ja alle nicht dort aufgewachsen kennen das
einfach. Ich sage immer, also ich finde, man darf es nicht abspalten, so als so ein extra Ding an Gewalt an Frauen, das es gibt, sondern es ist auf diesem riesigen, elendslangen Kontinuum Gewalt gegen Frauen, ist es halt. Eher halt, hätte ich schon gesagt, eher recht hoch oben angesiedelt. Aber trotzdem, ja, Gewalt an Frauen gibt es überall, betrifft uns alle, uns überall. Und das ist halt eine Form davon.
Eine
Form. Und genauso gut könnten andere Kulturen Dinge bei uns quasi sagen, das verstehen wir nicht, warum, und das könnten sie verachten. Ja, also wie gesagt, das ist grundsätzlich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Einstellung, nein, ja, zu Gewalt gegen Frauen. Und FGM ist nur ist ein Aspekt.
Ist ein Teil davon.
Genau.
Ja, ich verstehe, von was sprichst du, ja? Weil es braucht gewisse Niveau von Verständnis von den Frauen, wo stehen sie. Und das haben wir die wir in diesem Bereich arbeiten, aber die Leute, die außerhalb dieser Bereiche, es ist sehr schwierig. Das habe ich oft gesehen, wenn ich Schulung halten oder Workshop oder über FGM in irgendwo für eine Gestaltung, weil es ist sehr schwierig zu verstehen, warum solche Rituale praktiziert
passieren
wird, passieren, ja? Das man versteht nicht, ja. Darum es hilft uns auch in der Community oder wir, die aus der Community kommen, das mit Leute wie Eva und die anderen Kollegen zu arbeiten, ja. Weil dann haben wir anderer Point of View, dann reden wir von etwas sehr bunt und sehr weit. Und das erweitert unsere Arbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung. Mhm. Ja, das hilft uns sehr, ja? Weil es ist nicht genug, dass nur ich oder andere Kollegen, die aus der Community kommen, gegen FGM zu arbeiten. Nein, wir brauchen Eva, damit wir sagen, schauen Sie, das Leben ohne Beschneidung existiert. Gibt es Frauen, die nicht beschnitten und sind sehr rein und sehr sauber und sehr Erfolg in ihrem Leben, ja? Die andere Werte.
Ja, vermitteln.
Vermitteln, ja. Das ist, ja, was wichtig ist.
Mhm. Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, wenn man von diesem Thema hört, ja, und wenn man da Details hört, eben wie, was da alles durchgeführt wird, dann, ihr erlebt es bei unseren Berufsgruppenschulungen meistens, dann sind die Zuhörer ganz, ganz betroffen, ja, wie schrecklich und so weiter. Da habe ich dann wieder den Vorteil, nachdem ich mit diesen Frauen wirklich arbeite, ich kenne die Frauen, ich habe den Kontakt und so weiter, für mich stellen sie viel mehr dar, ja, dass da sitzen Frauen mit unglaublichen Ressourcen, mit unglaublichen Wünschen, Träumen, mit Ehrgeiz und sonst irgendwas, ja. Also ich sehe da immer so viel Positives, ja. Und das versuche ich dann in den Berufsgruppenschulungen auch zu sagen. Also das sind nicht nur die Opfer von FGMC, sondern das sind Frauen, ja. Frauen mit allem drumherum und mit ganz, eben ganz, ganz viel Ressourcen. Das macht die Arbeit auch wieder ein bisschen leichter, finde ich, ja. Also das ist wirklich dieses ressourcenorientierte Arbeiten, ja, und nicht nur auf das Problem jetzt zu minimieren, die Frau.
Ja, auch für die Frau selber, ne?
Also natürlich,
dass sie sich ihrer Ressourcen und ihrer Tollheit einfach auch immer wieder mal bewusst wird.
Ja.
Und wir haben es eingangs schon erwähnt, das Thema muss einfach immer wieder aufs Tableau kommen. Das ist einfach wichtig, dass wir darüber reden, dass wir das nach außen tragen. Und im Zuge dessen wurde kürzlich eine Studie veröffentlicht, auch von der Med-Uni Wien. Und also das hat mich sehr überrascht, dass da tatsächlich viele Gesundheitsfachkräfte in Österreich angegeben haben, nicht ausreichend informiert zu sein über FGMC grundsätzlich und schon gar nicht über die Gesetzeslage. Warum wird das nicht einmal in der Ausbildung stärker thematisiert?
Ich glaube, da spielt auch sehr viel hinein, eben wieder dieses Gefälle, ja, von Wien, ja, jetzt wirklich als Zentrum, ja, wo eben die ganzen Communities sind, ja, in sehr, sehr großer Anzahl, und die restlichen Bundesländer, ja, wir haben da einfach unterschiedliche Entwicklungen, ja.
Okay.
Zum Beispiel in Graz waren zum Beispiel die somalische Community war bis vor kurzem eigentlich fast nicht existent, ja, also die war sehr, sehr klein. Die ist erst so in den letzten 2-3 Jahren wirklich angewachsen. Innsbruck hat jetzt auch eine sehr, sehr große somalische Community. Salzburg, Oberösterreich, das ist auch angewachsen. Das heißt, ich glaube, in vielen Gegenden war es halt ganz einfach wirklich so, dass man dem nicht begegnet ist, ja. Mhm. Zumindest nicht in dieser Form von FGMC3, von der Infibulation, wie sie eben die somalischen Klientinnen haben. Und deswegen hat man keine Notwendigkeit gesehen, dass man da auch wirklich informiert. Was allerdings wirklich das große Problem ist, was wir zum Beispiel in Graz sehen, in Graz haben wir zwei Hauptcommunities Betroffene, sage ich mal, das wäre die somalische und die ägyptische. Und die ägyptische Community, das ist oft Typ 1, 2, mhm, FGMC, die ist da sehr, sehr lange einfach übersehen worden. Ja. FGMC 1, 2, das kann bei Untersuchungen auch sehr, sehr leicht übersehen werden, wenn das Personal nicht wirklich geschult ist. Und das ist, glaube ich, was wo man noch sehr, sehr viel aufarbeiten muss, auch in dieser Community. Wo allerdings der Zugang schwieriger ist, weil es da nicht so viel medizinische Notwendigkeit kommt. Also da werden die Frauen nicht zu uns kommen, wenn sie Probleme haben. Die haben auch weniger Probleme mit FGM.
Ich glaube, es ist auch, man sollte nicht vergessen, dass FGM ist ein großes Tabuthema. Ja, es fällt auch der Fokus auf interkulturelle Medizin. Es ist kein Thema in Medizin auch. Ja. Und wir haben keine Daten dazu, über wie viel Betroffenheit, wie die eben jetzt gesprochen. Und Ressourcemangel. Wir haben von 2007 bis 2021 nur in Wien gearbeitet, ja, und nicht in anderen Bundesländern. Andere Bundesländer haben wir angefangen, Ende 2021.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und das, ja, natürlich, das spielt auch große Rolle. Ja.
Ja. Aber das Gute, was bei der Studie auch rausgekommen ist, dass das Gesundheitspersonal definitiv angibt, mehr wissen zu wollen. Ja? Ja. Also, und das ist auch schon mal viel wert, ne? Weil wenn die sagen, na, ich muss eh so viel lernen und das ist jetzt eigentlich, das soll, aber also der Wille ist da zu 100% da. Hat euch irgendwas überrascht? Ihr kennt die Studie natürlich, oder überrascht oder beziehungsweise bestätigt in eurer Denke?
Wir haben zusammengearbeitet mit Uni, ja. Frauengesundheitszentrum FEMSUD auf dieser Studie. Es hat mich nicht überrascht, weil ich kenne unsere Ressourcen und ich kenne, was fehlt. Ja, aber was finde ich positiv ist, dass wir sind auf richtigem Weg, ja, mit der FGM-Koordinationsstelle zum Beispiel, die Angebot von Roten Kreuz, von FEMSUD und anderen Gesundheitszentren. Ja. Es ist auch, was fehlt, eine Leitlinie für Medizinerinnen oder Medizinerfachpersonal, ja, damit sie auch ihre Wissen immer weiterhin, damit sie auch richtig Beratung und Angebot für die Community halten und nachhaltig auch. Und das, was wir jetzt auch bearbeiten mit der AKH und Klinik Otterkring, Klinik Landestraße und Frauengesundheitsfemsud und MA24 auch. Ja, wir arbeiten jetzt, damit wir auch eine genaue Leitlinie vor.
Sehr gut. Also das, da tut sich einfach auch, ja, genau, auch etwas. Mhm. Von dir vielleicht noch was zur Studie?
Also ich habe jetzt keinen Punkt, der mich jetzt irgendwie überrascht hat. Ja. Überhaupt nicht. Mich hat es inspiriert quasi, ja, weil ich einfach nur gesehen habe, okay, da sind noch so viele Punkte, wo ich noch was tun muss. Jetzt einmal für mich in der Steiermark waren viele Anregungen drinnen. Aber es ist halt auch ganz einfach so, man muss halt auch auf die Ressourcen schauen, die man hat. Nein, also Ideen hätte ich ja Hunderte, Tausende oder sonst irgendwas. Und ich weiß, ich habe noch ganz viele Berufsgruppen noch nicht erreicht, die müsste ich noch erreichen. Da möchte ich auch sagen, also was mir jetzt wirklich aufgefallen ist in den letzten Jahren, seit ich das mache, es ist überall ein Rieseninteresse da. Ja. Ich bin nie irgendwie auf verschlossene Türen gestoßen, wenn ich mit dem Thema gekommen bin oder angeregt habe, dass vielleicht da irgendwas gemacht wird zu dem Thema Berufsgruppenschulung halten und so weiter. Also da sind die Leute total offen und man merkt, dass sie sind gleich betroffen und wollen da wirklich was tun dagegen. Also sei es jetzt, wenn es geht, bei Hebammenausbildung, im Schulbereich und so weiter. Also wirklich, die Leute sind total interessiert. Und das stimmt mir auch sehr positiv, ja, weil dann hoffe ich zumindest, ja, wenn ich dann möglichst viele Berufsgruppen geschult habe, ja, dass da wirklich dann ein Auge drauf geworfen wird. Ne? Weil das ist halt auch sehr, sehr effektiv. Ja. Mhm. Jeder, der von dem Thema hört, ist eigentlich ein Multiplikator, ja, weil der hat es ein bisschen am Schirm. Und sei es jetzt eben zum Beispiel eine Lehrerin oder so, die das schon einmal gehört hat, ja, vielleicht fällt der dann gerade einmal was auf. Ja. Und so tragt man das weiter. Es ist
Das wäre nämlich meine abschließende Frage gewesen, aber ich glaube, die hast du jetzt eh schon beantwortet. Was wünschst du dir jetzt von mir zum Beispiel? Also weißt du, was ich meine? Also
ganz einfach, das Thema wirklich
von der Gesellschaft, ja.
Einfach das Thema im Kopf haben und ansprechen, auch wirklich jetzt in allen möglichen Rahmen, wo immer man glaubt, vielleicht, weiß ich nicht, auch zum Beispiel beim nächsten Besuch beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin zum Beispiel, kann man auch vielleicht, wenn es ein bisschen Zeit gibt, reden, ob sie über das Thema Bescheid weiß und so. Ganz egal, Freundinnen, Bekannte oder wen auch immer. Einfach wirklich schauen, dass das Thema ein bisschen präsenter wird.
Und Maima, was wünschst du dir?
Endlich, <ja. lacht> ich wünsche mir wirklich, dass FGM, es ist auch weltweit als Menschenrechtsverletzung wahrgenommen. auch als Prävention, dass besonders Arbeit und Aufklärung beim Jugendlichen und Mädchen auch, ja, dass die Betroffenen und Betroffenen Zugang zu rechtlicher, psychologischer und medizinischer Beratung haben. Nicht nur hier, weil hier haben wir uns wirklich sehr gut vorbereitet. Für diese Themen arbeiten wir auch sehr gut, haben wir sehr gut Maßnahmen, Strategien, aber weltweit fehlt dieser Punkt.
Ja, du hast auch einen sehr guten Einblick. Du wirst ja auf diverseste Kongresse eingeladen. Und
ich sehe die Sie fokussieren sich nur auf europäische Ebene. Und die Source von weiblicher Genitalverstümmelung ist vergessen. Ja, wir müssen auch diese Verbindung finden, damit wir auch dann in die Länder, wo FGM praktiziert ist, auch kämpfen und richtig arbeiten.
Vielen Dank. Danke, Umayma. Wohin können sich Betroffene jetzt ganz konkret hinwenden, abschließend, Eva?
Das Einfachste ist, also je nachdem natürlich, in welchem Bundesland die Betroffene ist, wir haben jetzt grundsätzlich eben, es gibt die FGMC-Koordinationsstelle in Wien, es gibt es in der Steiermark, Tirol, Oberösterreich und Salzburg. In Kärnten haben wir eine Kollegin, die sich da ganz tapfer schlagt. Die ist jetzt noch nicht beratend tätig, aber die ist einmal so eine Ansprechperson und kann auch weiter vermitteln. Die Adressen einfach bitte unter der Homepage fgmkoordinationsstelle.at nachschauen. Beziehungsweise haben wir auch ein Infotelefon. Da können Sie auch sowohl Fachkräfte als auch Betroffene, je nachdem, mit allen Fragen einfach hinwenden und werden dann weitervermittelt an die entsprechende Stelle.
Danke, Eva. Und ganz zum Schluss, ich weiß, ihr bekommt ganz, ganz viel Unterstützung auf eurem Weg von den verschiedensten Stellen. Es kann immer mehr sein, aber es ist einiges da. Und ich glaube, ihr wollt euch da jetzt auch nochmal bedanken bei manchen Stellen. Und ich finde, so viel Zeit muss sein, Umayma.
Ja, es ist ein Teamarbeit. Es ist nicht nur unsere Leistung gegen weibliche Genitalverstümmelung. Es ist auch diese Unterstützung von Frauenservice, MS57, Bundeskanzleramt, Frauenministerium und Österreichische Integrationsfonds. Ja, weil ohne diese Unterstützung oder die Ressourcen, die wir haben, konnten oder hätten wir nicht so viel gute Arbeit geleistet.
Ja, es wäre nicht möglich, eure Arbeit so gut zu machen.
Genau. Ja, genau. Und wir hoffen eben, nachdem wie vorher schon geschildert, sehr viel bis jetzt eigentlich Aufbauarbeit war, vor allem in den Bundesländern. Aber wir hoffen halt natürlich auch, dass uns diese Ressourcen auch weiterhin zur Verfügung stehen, damit wir eben diese Arbeit wirklich weiterführen können, um so allen Frauen, allen betroffenen Frauen wirklich helfen zu können und ja, sie zu unterstützen.
Vielen tausend Dank, dass ihr da wart. Danke für diesen so wertvollen Input. Danke, dass wir das Thema heute gehabt haben in diesem Podcast. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Würde mich voll freuen. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Damit natürlich auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle HörerInnen. Das war's wieder vom Podcast vom Roten Kreuz. Und ich sag's wieder gerne. Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich hören Sie unbedingt das nächste Mal wieder rein. Würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen alles Schöne. Bis bald. Ihre Isabella Richter.